Mein Predigttext heute steht in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel, die Verse 30 und 31. Philippus lief hin und hörte, mal was falsch? Achso. Okay, danke. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Setze meine Predigtreihe Rechenschaft über die Hoffnung, die uns erfüllt, fort. Ich sage nicht Rechenschaft über den Glauben, sondern ich sage über die Hoffnung. Ist in uns die Hoffnung? Glaube, Hoffnung und Liebe? Worüber können wir Rechenschaft geben? Wir sind ja nicht studierte Theologen. Dass wir, doch, eine haben wir ja hier. Aber das ist auch gar nicht die Frage, ob wir wissenschaftlich über unseren Glauben reden. Sondern ist die Hoffnung in uns? Brenne und deine Umgebung wird brennen. Ja, wovon? Und wenn Leute zum Glauben kommen, dann müssen sie etwas spüren von dem Feuer. Heute ist ja die zweite Lektion und der dritte Teil und davon schon wieder der dritte Teil. Es gibt keinen Rückblick mehr, weil sonst habe ich immer weniger Platz für die eigentliche Predigt. Die steht im Internet. Und wenn jemand unbedingt nochmal nachlesen will, kann er von mir ein Skript anfordern. Aber das ist kein Manuskript, das ist auch nicht meine Rede, das sind Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. So, wir haben gerade gehört, der Glaube muss angeleitet werden. Er fällt nicht einfach vom Himmel. Er hat bestimmte Voraussetzungen, die uns zwar auch geschenkt sind. Machen wir uns nichts vor, wir müssen nicht erst Vorleistung bringen. Wir müssen überhaupt nicht Leistung bringen. Schön, Gott freut sich, wenn wir Leistung bringen. Aber wer sich den Himmel verdienen will, wird bestimmt nicht reinkommen. Wie das mit den Vorleistungen ist, haben wir gesehen mit den Äthiopier. Irgendwas war ja da. Irgendwas hat Gott in ihm geweckt. Er hat in der Bibel gelesen. Hat es ihm geholfen? Eigentlich wenig. Er hat nämlich nicht verstanden, was er da gelesen hat. Und Gott hat ihm den Philippus geschickt. Und der hat es ihm gut erklärt, denn kurz darauf ließ er sich taufen. Nicht der Philippus, sondern der Äthiopier. Dafür ist die Begegnung mit Menschen erforderlich. Genauer die Erfahrung mit menschlicher Liebe. Irgendjemand in meinem Leben zu begegnen, der mich nicht mag und den ich nicht mag, der in einer anderen Welt lebt, weil er mich nicht versteht und ich ihn nicht verstehe, sondern erfahren, dass ich grundsätzlich liebenswürdig bin, dass der andere mich annimmt, so wie ich bin, mit all meinen Macken und all meinen Fehlern. Und ich kann das nicht wiederholen, ich rede mit mir manchmal schon ziemlich deutlich. Ich sage dann oft, wenn wir fragen uns heute Morgen, war das Thema auch schon da, was ist Sünde? Das ist nicht die moralische Verfehlung. Das ist, in uns ist was falsch. Und ich sage es jetzt doch, wenn ich über jemanden so innerlich, will das nicht äußern, abschätzig denke, dann sage ich zu mir selber: Alpenhofer, du Arsch. So, ist so. Das ist aber, was gemeint ist, den anderen annehmen und nicht von sich selber so denken, als wenn wir schon was begriffen hätten. Alles, was wir haben, ist geschenkt. Und was ist der Sinn des Lebens? Also, manchmal, ich habe gedacht an der Stelle, dann sag mal, bist du verrückt oder was? Du hast schon darüber gepredigt. Was ist der Sinn des Lebens? Bist du, Altenhofer, sag jetzt nicht nochmal, nicht darauf gekommen, dass das Leben selbst der Sinn des Lebens ist? Das Leben ist Geschenk. Und dass wir das haben, dass wir es annehmen, dass wir es leben, das ist auch ein Grund dafür, dass wir nicht darüber verfügen können. In all den Schwierigkeiten, in all der Not, das Leben bleibt Geschenk. Ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich weiß eins. Das, und das steht in der Bibel nicht, das Schöne. Da steht das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und darauf bin ich gespannt. Und das kann ich auch Menschen sagen, die Gott noch fernstehen. Ich bin nicht blauäugig, aber eins weiß ich. Mir ist Jesus begegnet. Mir ist er in Menschen begegnet. Und ich habe die Hoffnung in mir. Es ist schon schlimm, wenn man sieht, wie soll einer zum Glauben kommen, wenn er so denkt wie eine ehemalige Mitarbeiterin von mir. Sie war Mutter von erwachsenen Kindern und sie sagte mir, eigentlich ist die Ehe eine Aufzuchtgemeinschaft für den Nachwuchs. Und wenn der Nachwuchs groß ist, sollte man sich trennen. Das hat mich tief getroffen. Was muss in dieser, eine ganz nette, eine ganz zuverlässige Mitarbeiterin, was ist in ihrem Leben passiert? Was ist in ihrer Ehe passiert? Wie soll sie Jesus lieben? Wie soll sie Gott lieben? Da muss ja etwas Fürchterliches passiert sein. Aber es gibt auch die andere Seite. Ich habe die Geburtstagsvorbereitung für einen kleinen Jungen miterlebt. Und ich dachte, da wird schon ein ziemlicher Aufwand getrieben. Und ich sagte dann der Mutter, sag mal, was machst du da? Und sie sagte, ich habe es genauso von meinen Eltern erfahren. Und darum kann ich es weitergeben. Der Samen muss gelegt werden in uns. Aber er ist gelegt. Und dass er wächst, das macht nicht der Samen. Das macht doch schon, das macht der Samen. Das macht der Seemann, das macht der Bauer, der sich um ihn kümmert, der ihn pflegt und hegt. Das macht aber nicht der Samen selber. Er ist zunächst mal wie ein Senfkorn. Und Jesus sagt, was daraus wird. Markus 4, die Verse 30 bis 31. Richtig? Muss ich eigentlich? Ah. Und er sagte, nämlich Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Wo wir so reinkommen sollen, was Jesus verkündet hat, ist das Reich Gottes. Dass auch die Gemeinde ist Teil des Reiches Gottes. Er hat uns nicht alle möglichen Versprechungen gemacht und irgendwelche Konfessionen und irgendwelche Glaubensgemeinschaften, sondern er hat uns in sein Reich gerufen. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Das Reich Gottes, so winzig klein wie ein Senfkorn. Aber es ist da, und wenn auch anfanghaft. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sieht. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse. Und das mit dem Samenlegen beginnt schon beim Kleinkind. Das Kind ist auf menschliche Beziehung angewiesen. Es würde gar nicht groß werden, man könnte es auch noch versorgen, aber wenn da nicht schon etwas mehr ist, würde es nicht groß werden. Und es ist auf Beziehung angelegt. Wenn jemand sich trennt, und ich habe das schon oft gehört, in der Ehe in die Brüche geht, wir hatten uns nichts mehr zu sagen. da ist doch vorher schon etwas passiert, dass man nicht mehr miteinander geredet hat, dass das Urvertrauen fehlte. Aber Gott sei Dank, es gibt nicht nur den Teufelskreis mit wir hatten uns nichts mehr zu sagen, wir haben uns auseinandergelebt, auch in der Gemeinde, auch im Reich Gottes, wie viel sind gekommen und wieder gegangen. Was aus ihnen geworden ist, steht uns überhaupt kein Urteil zu. Aber wir wissen, auch das kann scheitern. Ob es endgültig scheitert, entscheiden nicht wir. Aber um Beziehung zu haben, um Glauben wachsen zu lassen, um das Senfkorn wachsen zu lassen, muss ich mein eigenes Leben lieben, annehmen, schätzen. Wie kann ich Liebe geben, wenn ich selber mich nicht mag? Und da liegt der Grundstein, das Grundverständnis für eine theologische Aussage. Die sagt nämlich, in Gott muss schon Liebe, Beziehung vorhanden sein. Und warum kann ich das sagen? In 1. Mose 1, Vers 26 steht, lasst uns Menschen machen, nach unserem oder meinem Bild, uns ähnlich. Ja, wie denn? Graue Haare, Bart, Mann oder Frau? Nein, uns ähnlich, das heißt die Anlage in uns überhaupt lieben zu können, ist so, weil schon in Gott Beziehung war. Das ist eine Lösung des Rätsels, so verstehe ich es mit, lasst uns Menschen machen. Wir reden ja auch mit uns selber manchmal immer noch so in der Mehrzahl. So gesehen ist die Beziehung und Liebe Basis für das Vertrauen zu Menschen, für das Vertrauen auf Gott. Beides wächst zugleich. Also wenn jemand einen schönen Teich sieht im Winter, schön spiegelglatt, noch niemals war drauf und er geht darauf, dann hat er schon einen ganz schönen Vertrauensvorschuss gegeben. Und dann wird er sehen, ob es trägt. Und das ist in jeder Beziehung so. Wenn du einen Menschen kennenlernst, dann geht das nicht ohne Vertrauensvorschuss. Es gibt eine Sympathie. Ach, er oder sie ist nicht schön, aber sympathisch. Muss nicht schön sein, darf ja auch schön sein, kein Ausschließungskriterium. Aber ich muss einen Vertrauensvorschuss geben, weil ich in der Regel von diesem Menschen ja noch gar nichts weiß. So. Also, es muss einen konkreten Anlass geben, dass ich diesem Menschen näher komme. Ich lerne ihn irgendwo kennen, Freunde stellen ihn mir vor, fällt mir gerade ein, kommt der Gute aus Deutschland und die Frau kommt aus Polen und die Polen schätzen die Deutschen gar nicht so sehr, aber es gibt einen Anlass. Ich habe ihn kennengelernt in der Familie, mein bester Freund stellt ihn vor, stellt sie vor. So, nun fangen wir mal an. Und so ist das auch im Glauben. Es muss einen Vertrauensvorschuss geben. Ich fange mal an, da erzählt mir jemand von Gott und ich merke, in ihm brennt ein Feuer. Ein Funke kaum zu sehen, aber er löst etwas aus. Und ich sage, sehr merkwürdig, aber ich erzähle mal weiter. Und das ist das zu erreichen, dass jemand sagt, also von deinem Glauben bin ich so meilenweit entfernt. Aber etwas in dir ist, ich habe Vertrauen, dass du mich nicht wissentlich betrügst. Und deswegen erzähl mal weiter. Da müssen wir hinkommen. Wir können so viel reden, so viel weise reden, wie wir wollen. Wenn unser Sein, unser Reden übertönt, negativ, positiv darf es das immer. werden wir keinen Erfolg haben. Und da gibt es jemanden, in dem ist alle diese Vermittlung möglich geworden, Wirklichkeit geworden, zum Durchbruch gekommen. Und dieser eine heißt Jesus. Von ihm wird gesagt, in Hebräer 12, 2a kann man das nachlesen, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ohne ihn, ohne einen Vertrauensvorschuss ihm zu geben, wenn mir jemand von ihm erzählt, wenn er erzählt, was er in meinem Leben alles gewirkt hat, wann er bei mir war, in guten und in schlechten Zeiten, dann, wenn ich im Glaubenshöhen geschwebt habe und dann, wenn ich ganz unten war. Wenn ich zu ihm keine Beziehung finde, kann ich nicht zum Glauben kommen. Niemand kommt zum Vater, sagt Jesus, denn durch mich. Nicht durch dich, nicht durch mich, nicht durch eine gute Predigt, nicht durch eine schlechte Predigt, nicht durch ein volles Glaubensverständnis, nicht durch ein mangelhaftes Glaubensverständnis, sondern, Altenhofer, du, auch mit dir hat das gewagt. Und das gilt es glaubhaft zu machen. Jesus ist mit dir, wenn du seine ausgestreckte Hand annimmst und nicht loslässt. Natürlich freut er sich wie jede Mutter über ein folgsames Kind. Aber eine Mutter wird ihr Kind nie verstoßen, ganz im Gegenteil. Auch wenn es ganz daneben geht. Es gibt in jeder Familie besser gelungene und etwas weniger gut gelungene. Und in unserer Familie gibt es jemanden, von dem hat meine Mutter zu meiner Schwester auf dem Sterbebett gesagt, lass deinen Bruder nie im Stich, kümmere dich um ihn. Und das ist, was Gottes Liebe ist. Er hat seinen Sohn gesandt, der uns eben nicht im Stich lässt. Und dann, wenn es uns besonders schlecht geht, wenn wir ganz weit von ihm weg sind, nur eins, schubsen wir ihn nicht weg. Und wenn Jesus unsere neue Liebe wird, für die, die zum Glauben kommen, die von ihm hören, dann kann das, wie auch in der Beziehung zwischen Menschen, ganz toll sein. Das fängt an, erstmal voller Freude. Ich erlebe das Leben ganz neu, die Welt, die Sonne leuchtet. Und das ist richtig so, das ist auch so gewollt. Weil erst indem ich langsam Vertrauen schaffe, indem ich meine Runden auf dem Eis gedreht habe, im Blaulicht schon ankommt und ich merke, das Eis trägt, dann kann ich auch weitergehen, wenn die Schwierigkeiten im Leben kommen. Ist also von Gott schon sehr, sehr weise eingerichtet, dass am Anfang der Beziehung immer die Sternchen stehen, die im Bauch schwirren. Aber daraus muss Liebe werden. Und nur das, wenn wir das wirklich erfahren haben, da kann ich hier reden, was ich will, wenn wir es wirklich erfahren haben, können wir Liebe weitergeben und Liebe in anderen wecken. Ich bin mir schon bewusst, wenn ich so der Kotzbrocken bin, für den ich mich manchmal halte, dass ich dann in der Verfassung und in dem Augenblick in anderen Menschen wohl kaum Liebe wecken werde. Aber wenn die Liebe einmal geweckt ist, dann muss die Liebe sowohl in der Beziehung zum Menschen als auch in der Beziehung zu Jesus und seinem Vater wachsen. Und um im Glauben wachsen zu können, brauchen wir eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die uns Anlass und Zeit zum Reifen gibt. Ich hoffe, ich habe Anregungen gegeben, darüber nachzudenken.